sehr schön. ja, das Thema unseres heutigen, unserer Diskussionsrunde ist ja das Herz-Sutra. Bevor ich anfange zu reden, wollte ich generell sagen, dass wenn im Laufe meiner Worte bei Ihnen oder bei euch irgendwelche Fragen auftauchen oder Unklarheiten oder Beschwerden oder irgendwas in der Richtung, dann jederzeit bitte. Also mir ist das lieber, wenn das ein bisschen so ein Dialog ist, als wenn ich immer nur die ganze Zeit rede und ich keine Ahnung habe, ob ich die Leute eigentlich nerv oder alle einschlafen oder wie auch immer, oder es zu viel ist. Insofern bin ich also für Rückmeldung dankbar. Außerdem macht es mehr Spaß, wenn es so ein bisschen hin und her ist, als so immer nur einer reden. Also wie gesagt, was immer im Geist auftaucht, entweder anschauen oder sagen.
Ist das laut genug für alle oder soll ich doch über die Anlage? Ist gut.
Ja, geht's. Okay. Ich würde heute Abend einfach erstmal nur so einen kurzen Überblick geben, schwerpunktmäßig über drei Dinge bezüglich des Herz-Sutras. Also ich gehe jetzt noch nicht in die Details des eigentlichen Textes. Das findet dann am Wochenende statt, also morgen und übermorgen. Aber ich würde heute ganz gerne über drei Dinge reden. Und zwar, das eine ist der Grund dafür, warum ich in meinem Buch von Herzinfarkt spreche, in Bezug auf das Herz-Sutra. Das zweite ist das Herz-Sutra als ein Koan oder eine Koan-Sammlung sogar. Und der dritte Punkt ist dann Furchtlosigkeit anhand des Herz-Sutras. Gut, ich würde ganz gerne mit einer Frage anfangen. Und zwar, ich weiß nicht, ist es okay, wenn ich du sag? Okay, macht die Sache einfacher. Könnt ihr euch noch erinnern, wie das erste Mal war, als ihr das Herz-Sutra gelesen habt? Ja? Und wie war das?
Widersprüchlich.
Großes Fragezeichen, ja.
Ich wusste irgendwie, da ist ganz tiefe Wahrheit drin, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Das war so, das hat mich ganz sehr fasziniert.
Ja.
Ich habe das auch vor langem Jahren schon mal gelesen und habe verstanden, dass für mich, was mir verständlicher zu machen, weil Form und Lehre ist so eher so nichts sagen, habe ich das dann versucht, in die Richtung zu gehen mit Materie und Energie. Also Materie ist Energie, Energie ist Materie. Das kommt dann schon auf den Stand der Physik an.
Ja, so Einstein-mäßig.
Ja.
E ist mc Quadrat. Ja. Andere Reaktionen?
Ich fand es direkt logisch.
Ah, ja.
Form ist Lehre, Lehre ist Form. Das fand ich irgendwie eingängig. Als ich das erste Mal in Deutsch war, ich habe es immer vorhin in Japanisch, da habe ich gar nichts verstanden. In Deutschland dachte ich, ach ja, ich habe nicht alles verstanden, aber das war so zugänglich. Dachte ich, habe so verstanden.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Aber kommt vor.
Grenzwertig.
Ja. Es kann auch lustig sein, ja.
Soll es doch, ja.
Ja. Ja, also ich denke, ein ganz großer Bestandteil von Herz-Sutra und überhaupt diesen Prajnaparamita-Sutras, wo das Herz-Sutra ja ein Teil davon ist oder die Essenz davon ist, ist tatsächlich Humor. Zum einen Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und auch vor allem Humor über sich selber, ja, über sich selber zu lachen. Da kommen wir später noch drauf, ein bisschen mehr. Hat irgendjemand vielleicht gedacht, das ist total verrückt? Oder bescheuert? Macht keinen Sinn.
Auf jeden Fall paradox, ja.
Ja, ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Also vor allem, wenn man sich halt vor Augen führt, dass das ja sozusagen ein spirituelles und ein sehr berühmtes spirituelles Dokument quasi ist. Schon ziemlich ungewöhnlich. Wenn man sich das mal anguckt, das häufigste Wort in dem Sutra ist ja kein. Ne? Oder jedenfalls entsprechende Wörter. Ich habe es mal gezählt, wie viele Keins da drin sind. 36 ungefähr. Das ist schon ziemlich viel für so einen kurzen Text von 1 bis 2 Seiten. Das heißt, wenn man das Wort kein mag, dann ist das ein sehr angenehmer Text. Aber das Herzsutra ist nicht nur jetzt, man kann sagen, tiefgründig und verrückt und unverständlich, sondern es ist auch im besten Sinne ikonoklastisch. Das heißt, das Herzsutra verneint ja nicht nur unsere gewöhnliche Welt, ja, wie die 5 Skandas und unsere gewöhnlichen Geistesregungen und so weiter, sondern es verneint ja auch sämtliche Inhalte des buddhistischen Pfades. Ja, insofern ist es schon sehr ungewöhnlich. Das heißt, die ganzen heiligen buddhistischen Kühe, die werden da also auch quasi alle zum Altar geführt hier und geopfert. Also ich kenne eigentlich keine andere Religion oder spirituelle Tradition, wo das so extrem formuliert wird. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man geht irgendwo in die Kirche hier, Aachener Dom oder so, und dann fängt der Priester in seiner Predigt an, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Jesus, es gibt keinen Heiligen Geist, es gibt keine Kirche, es gibt keine Gemeinde, es gibt keinen Priester, es gibt kein, was weiß ich, alles Mögliche gibt es alles nicht. Ja, da würden sich die Leute wahrscheinlich nicht nur wundern, sondern es wäre schon so mittlerer Volksaufstand wahrscheinlich angesagt.
Tumult.
Genau. Ja, oder die Leute würden wahrscheinlich rausgehen. Und ich weiß auch nicht, wie lange dann die Kirche überhaupt noch fortbestehen würde, wenn das so wäre. Insofern ist das schon sehr ungewöhnlich zumindest. Das heißt, der Buddha in seinem eigenen Sutra hier sagt quasi mit ein bisschen ausführlichen Worten, aber im Grunde sagt er, also alles, was ich bis jetzt gelehrt habe, vergesst es mal. Ja, so mal flapsig gesagt. Nicht nur eure gewöhnliche Welt, das heißt, wer ihr seid und die anderen und wie die Welt um euch herum erscheint, sondern auch alles, was ich bis jetzt so als buddhistische Lehre gelehrt habe, ja, die 4 edlen Wahrheiten, 12 Glieder des abhängigen Entstehens, den ganzen Pfad und auch das Resultat dieses Pfades, ja, gibt es auch alles nicht. Dann fragt man sich natürlich, ja, und was soll das jetzt? das heißt, wenn man kein Buddhist ist, dann klingt das Ganze sehr merkwürdig oder ein bisschen verrückt, ja, eben weil es immer heißt kein, kein, kein. Und wenn man Buddhist ist, dann klingt es vielleicht noch verrückter, weil dann steht da ja, dass alles das, was man quasi jetzt bis jetzt versucht hat, sich anzueignen, zu studieren, nachzudenken, zu meditieren und so weiter, das gibt es auch alles nicht. Insofern kann man sagen, dass das Herzsutra ein Sutra über verrückte Weisheit ist. Das heißt, es klingt verrückt, aber das ist eigentlich genau der Punkt dann, wo auch die Weisheit ins Spiel kommt. Das deutsche Wort verrückt ist eigentlich auch ein sehr schönes Wort, was das sehr schön veranschaulicht. Man kann es ja lesen quasi in der üblichen Bedeutung, verrückt. Ja, jemand ist nicht so ganz richtig im Kopf. Oder man kann es auch lesen als verrückt, ja, so wie etwas ist verrückt. In diesem Sinne ist, wie zum Beispiel den Tisch, kann man verrücken. Und in diesem Sinne ist das Herzsutra dann beides, kann man sagen. Das heißt, es verrückt unsere übliche Wahrnehmung der Dinge, es verrückt unsere übliche Welt. Wohin es dann verrückt, das ist wieder noch eine große Frage, aber jedenfalls bleibt da erstmal kein, kein Stein auf dem anderen in unserer üblichen Sichtweise der Dinge. Das Herzsutra oder die Botschaft des Herzsutras ist eigentlich, dass das Ende der Welt ist, so wie wir sie kennen, einschließlich uns selber. Das heißt, was macht das Herzsutra? Es schneidet durch alle unsere Ideen, unsere Glaubenssysteme durch, nimmt uns quasi unsere ganzen geistigen Spielzeuge weg. Ja. Unser Geist ist ja oft wie so ein Kleinkind. Solange er ein Spielzeug hat, ist er okay. Wenn man ihn dann versucht, das Spielzeug wegzunehmen, dann gibt es Geschrei. Aber genauso wie ein Kleinkind, wenn man ihm ein Spielzeug wegnimmt, dann nimmt er sich sofort das nächste. Und so geht das dann immer weiter. Das heißt, unser Geist hat diese Tendenz, zum einen sich zu unterhalten und sich immer an irgendwas festzuhalten. Und das ist ein wesentlicher Punkt, mit dem das Herzsutra arbeitet. Mit unseren geistigen Spielzeugen, mit unserer geistigen Unterhaltung und auch damit, dass wir immer versuchen, uns an irgendwas festzuhalten. Insofern kann man sagen, dass das Herzsutra quasi uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Das ist quasi die grundlegende Botschaft der Prajnaparamita Sutras, dass sie alles in Frage stellen, in großem Detail, was wir kennen und auch alles, was wir nicht kennen. Das heißt, da bleibt nichts ausgespart, ob das jetzt gewöhnliche Dinge sind oder der buddhistische Pfad oder was auch immer. Insofern kann man sagen, dass eigentlich müsste da auf diesen Sutras so ein Warnhinweis stehen, so wie auf Zigaretten heutzutage. Zigaretten sind schädlich für ihre Gesundheit. Eigentlich müsste auf den Prajnaparamita Sutras draufstehen, diese Texte sind gefährlich für ihre samsarische Gesundheit. Gut, die drei Punkte, die ich heute mal kurz anschneiden will, ist zum einen, warum habe ich für den Titel von meinem Buch das Herzinfarkt-Sutra gewählt. Es war also nicht nur meine eigene Erfindung, sondern es ist tatsächlich in den Prajnaparamita Sutras gibt es also Geschichten, dass als der Buddha diese Sutras gelehrt hat, gab es so eine ziemlich gemischte Zuhörerschaft. Und es waren eben auch einige Arhats dabei. Arhats sind Leute, die sozusagen Befreiung aus Samsara erlangt haben, durch den, man kann sagen, den grundlegenden Zugang des Buddhismus. Heutzutage hat sich als Theravada-Buddhismus genannt, bekannt. Das heißt, das waren also nicht Anfänger, sondern es waren relativ fortgeschrittene spirituelle Praktizierende, auch aus der Sicht des Mahayana. Und einige von denen hatten eben sehr unterschiedliche Reaktionen zu dem, was der Buddha da gelehrt hat. Speziell als sie eben gehört haben, dass er die vier edlen Wahrheiten verneint und so weiter und so fort. Das heißt, wie im richtigen Leben sind dann eben einige gegangen, während der Buddha gelehrt hat. So heißt es in den Sutras. Andere waren irgendwie genervt oder gelangweilt. Und dann gab es welche, die waren total geschockt, weil halt sie quasi ja ihre spirituelle Stufe oder ihre Einsicht aufgrund all dieser Dinge erkannt haben, die der Buddha dann sagt, kein so, kein dies, kein dieses, keine vier edlen Wahrheiten, kein abhängiges Entstehen und so weiter und so fort. Und es heißt dann eben, dass einige von denen, die so geschockt waren, die hatten tatsächlich dann einen Herzanfall. Und das wird ziemlich drastisch geschildert in den Sutras. Also dann nicht nur so Herzanfall, sondern das heißt, die haben also Blut erbrochen, sind umgefallen und waren tot. Da war natürlich großer Aufruhr. Einige Leute haben sogar zum Buddha gesagt, Mensch, was hast du denn jetzt gemacht? Deine Lehren, die haben jetzt diese Leute hier umgebracht. Deine Unterweisungen über die Leerheit. Und dann sagt der Buddha, ja, die sind jetzt zwar gestorben, aber dadurch, dass sie über die Leerheit gehört haben, aber dadurch, dass sie diese Unterweisungen gehört haben, und sie wirklich tief in ihren Geist aufgenommen haben, das heißt, sie wirklich an sich herangelassen haben, haben sie so viel negatives Karma gereinigt, dass sie, obwohl sie noch das Karma hatten, in der Hölle wiedergeboren zu werden, dass das so weit gereinigt war, dass sie quasi nur in der Hölle kurz aufdotzen, wie so ein Gummiball, und dann sofort wieder befreit sind, statt dort eben sehr lange zu verweilen. Das ist also der Hintergrund dessen, Herzinfarkt. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann kann man das entweder wörtlich nehmen oder man kann sagen, das waren eigentlich die einzigen Leute, die es tatsächlich an sich herangelassen haben, diese Botschaft von Bodenlosigkeit, ja, von der grundlegenden Grund- und Bodenlosigkeit unserer bedingten Existenz. Das heißt, die gute Nachricht ist, normalerweise kriegen die Leute keinen Herzinfarkt, zumindest bis jetzt. Aber die schlechte Nachricht ist, wie mein Lehrer immer sagt, wahrscheinlich hat es dann auch wirklich keiner verstanden. Jedenfalls nicht in der Tiefe. Wenn man sich das überlegt, die Botschaft des Herz-Sutras oder der Prajnaparamita-Sutras ist eben, wenn man sich wirklich überlegt, was das bedeutet, in all seiner Tiefe ist es tatsächlich schockierend. Weil es heißt nichts anderes, als dass das, was wir denken, was wir sind, wie wir uns erleben, wie wir die Welt erleben, wie wir andere erleben und so weiter, dass das alles eigentlich gar nicht wirklich ist. Und ja, das hört natürlich meistens niemand gerne. Denn dann fragt man sich ja, okay, wenn das alles nicht wirklich ist, was dann? Was ist dann wirklich oder was mache ich hier? Das heißt, diese Grund- und Bodenlosigkeit unserer Existenz, von der das Herz redet, ist für die meisten Leute angsteinflößend oder furchterregend. Einfach aufgrund der Tendenz, die wir haben, immer, dass wir versuchen, immer sicher den Boden unter den Füßen zu haben. Deswegen haben wir auch Versicherung normalerweise für alles Mögliche. Die wenigsten Leute, wenn sie über Leerheit hören, im Speziellen, sind da hoch erfreut. Sondern selbst unter Buddhisten ist Leerheit was also keine besonders gute Presse hat. Was nicht was ist, was zu den Lieblingsthemen gehört. Die meisten Leute winken da eher ab oder sagen, nee, das ist mir alles zu intellektuell oder zu kompliziert oder wie auch immer. Normalerweise wendet man sich dann lieber etwas farbfreudigerem oder bunterem oder scheinbar interessanterem zu. Man kann also sagen, dass wenn es in diesen Sutras heißt, dass die Leute einen Herzinfarkt hatten, das kann man auch quasi als Geistinfarkt verstehen. Das heißt, der normale, samsarische, der dualistische Verstand, Geist, hat einen Infarkt. Das heißt, ist zusammengebrochen. Wenn man die Botschaft der Leerheit wirklich an sich ranlässt, dann ist es ziemlich schwierig, die normalen Denkmuster noch aufrechtzuerhalten. Oder zumindest stellen sich da dann große Fragezeichen. Und natürlich ist das eben was die meisten Leute nicht besonders gern machen. Ja, das heißt, wir kennen das ja aus unserer eigenen Erfahrung, wenn jemand unsere liebgewonnenen Überzeugungen, Meinungen oder Vorlieben oder Sichtweisen in Frage stellt, die meisten Leute reagieren da nicht sehr begeistert drauf. Das muss gar nicht in die Politik gehen, das ist auf jedem Level ist das so. Aber das ist genau das, was das Herz-Sutra macht und die Prajnaparamita-Sutras. Das heißt, die sind in gewisser Weise ziemlich, irritierend, verstörend und auch, da kann man sich auch ärgern drüber, wenn man möchte. Das heißt, die geben auch keine Ruhe. Ja? Das heißt, die hören nicht irgendwo auf, sozusagen gehen nur bis zu einer gewissen Komfortzone, sondern die respektieren keine Komfortzone. Ja, das heißt, die respektieren nicht die Komfortzone unseres Egos, sondern die brechen da einfach ein, ungefragt auch noch, ohne vorher anzuklopfen, an die Tür von unserem unserem Egoland. So ähnlich wie Legoland, aber Egoland in dem Fall. Das heißt, Ego versucht ja immer so seine Grenzen aufrechtzuerhalten und auch sein Territorium ständig zu erweitern. Das fernzuhalten, was dem Ego nicht passt, und dann das sich einzuverleiben, was attraktiv erscheint. Leerheit oder was das Herzsutra sagt, ist quasi so ein Frontalangriff auf unser Ego, unser liebgewonnenes Ego und alles, was wir sozusagen als mein ansehen, was so das Besitztum des Egos ist. Um zu verstehen ein bisschen besser, was mit dieser Grund- und Bodenlosigkeit gemeint ist, die das Herzsutra propagiert, ist es ganz hilfreich, sich ein bisschen näher mit dem Begriff der Leerheit auseinanderzusetzen, weil das ist das zentrale Thema. Nicht nur des Herzsutras, sondern aller Prajnaparamita-Sutras. Es heißt, dass in diesen Sutras gibt es zwei Hauptthemen. Das eine ist Leerheit, von vorn bis hinten, von oben bis unten, von links nach rechts, immer wieder, bis man es nicht mehr hören kann. Und dann das andere Thema ist, was so landläufig als Pfade und Bhumis bezeichnet wird. Das heißt, die Stufen auf dem Weg derjenigen Leute, die es tatsächlich dann wagen, über Leerheit zu meditieren. Das heißt, was passiert im Geist von jemand, der tatsächlich sich dann mit Leerheit beschäftigt? Durch Studieren, Nachdenken und Meditieren. Das heißt, die Sutras zeigen also nicht nur quasi die Objektseite auf, das heißt, das, worüber man meditiert, Leerheit, sondern auch, was geht im Geist vor, wenn man das tut. Das heißt also Subjekt und Objekt, beides. Dieser stufenweise Weg, der ist allerdings in den Sutras jetzt nicht so immer ganz offensichtlich. Leerheit ist sehr offensichtlich, da kann man eigentlich nicht dran vorbeigehen. Das kann man schlicht übersehen. Aber dieser stufenweise Weg, der ist ein bisschen versteckt, ja, so zwischen den Zeilen manchmal. Und deswegen heißt dieser stufenweise Weg in dem Prajnaparamita-Sutra heißt die verborgene Bedeutung dieser Sutras. Die erschließt sich einem jetzt nicht unbedingt durch das bloße Lesen. Wohingegen die Unterweisungen über die Leerheit, das nennt man die explizite Bedeutung oder das explizite Thema der Prajnaparamita-Sutras. Gut, dann wagen wir uns mal ein bisschen an den Begriff Leerheit, der an sich schon problematisch ist für die meisten Leute. Das liegt aber in erster Linie jetzt nicht an dem Begriff selber. Der ist auch nicht besser im Sanskrit oder im Tibetischen. Der heißt auch genau das Gleiche, Leerheit, wenn man es wörtlich übersetzt oder wörtlich versteht. Aber das Problem mit der Leerheit ist in erster Linie, dass wir bestimmte Vorstellungen haben. Festgefügte Vorstellungen über das Wort leer. Das heißt, wenn wir leer hören, denken wir erstmal immer an was Negatives. Ja? Wir denken so an so leerer Geldbeutel, leeres Bankkonto, leerer Kühlschrank, leere Flasche, all solche Sachen. Ja? Das heißt, da kommt einem erstmal nicht, wenn man an leer denkt, kommt einem erstmal nichts Positives in den Sinn, normalerweise. Und das überträgt man dann natürlich auf den Begriff Leerheit. Das heißt, was soll da schon kommen? Insofern kann man sagen, ist Leerheit als Wort problematisch, weil wir diese Vorstellungen dazu haben. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass es genau deswegen, weil wir diese Vorstellungen haben, ist es auch ein total wunderbares Wort, weil es nämlich mit einem einzigen Wort sofort jede Menge unserer festen Vorstellungen uns im Idealfall sehr bewusst macht. Auf jeden Fall bringt sie es hoch. Und nicht nur mit den festen Vorstellungen, sondern auch teilweise halt sehr handfeste Widerstände auch, die auf diesen Vorstellungen beruhen. Insofern ist
das ja in der Ursprungssprache auch so negativ besetzt?
Komme ich gleich zu. Also teilweise ja, wenn man es wörtlich versteht. Im Sanskrit heißt Shunya, heißt auch leer. Aber, Unterschied, Ein Inder würde das Wort eben auf in zweifacher Weise verstehen. Zum einen schon leer, zum anderen aber, also Shunya ist im Sanskrit auch das Wort für Null, ja? Also in der indischen Mathematik, für das Zeichen Null oder die Ziffer Null. Und diese Null ist ja ein Kreis. Das heißt, für einen Inder, der in der Shunya hört oder sagt, beinhaltet das auch nicht nur Leerheit, sondern auch Vollheit oder totales Potenzial. Ja, weil wenn man so einen Kreis hat, den kann man eben als leer sehen. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, der kann auch voll sein. Weil es eben was quasi drumherum ist. Ja. Das heißt, alle Dinge sind darin enthalten, potenziell. Deswegen heißt im Sanskrit dieses Shunya heißt auch, dass leer, ja, aber aus dieser Leerheit kann eben alles entstehen. Das ist also quasi so eine Leerheit, Vollheit oder Leerheit, Potenzial. Das heißt, Shunya im Sanskrit heißt nicht nur nichts, ja, sondern Null, selbst in der Mathematik, wenn man sich das anguckt, hat Null auch diese zwei Bedeutungen, was ganz interessant ist. Das heißt, wenn wir Null sehen, dann denken wir erstmal nichts, ja, oder die Null hat eben keinen Wert. Auf der anderen Seite, Null ist die einzige Zahl, die, wenn man an andere anhängt, dann entstehen unendlich hohe Zahlenwerte. Ja. Eine Null an sich ist gar nichts, aber wenn ich sie an eine 1 anhänge, dann habe ich schon 10 und dann je mehr Nullen, das heißt, je mehr nichts ich dazufüge, desto mehr wird es. Ja. Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, nicht nur symbolisch, für was mit Leerheit im Buddhismus gemeint ist, nämlich nicht bloßes Nichts, sondern es genau aus der Tatsache, dass Leerheit bedeutet, dass eben die Dinge nicht festgelegt sind, dass ich dann alles daraus entwickeln kann. Zum Beispiel, wenn ich diesen Raum hier nehme und stelle ihn von oben bis unten voll mit Kisten, ja, zum Beispiel, dann kann in diesem Raum nichts mehr passieren. Warum? Nicht, weil er nicht groß genug ist, sondern weil alles voll ist. Da ist kein Raum, da ist kein Platz. Das heißt, ich brauche immer, wenn sich irgendwas ereignen soll oder manifestieren soll, brauche ich erstmal Platz. Ohne das geht es nicht. Ja, und das ist im Grunde das, was mit Leerheit gemeint ist, nämlich, dass die Dinge nicht fest sind, nicht festgelegt oder festgefroren, sondern sie sind in ständiger Bewegung, in ständigem Wandel. Und man kann eigentlich niemals an einem Punkt irgendwas festmachen, was dann ständig so bleibt. Und deswegen kann eben auch dann sich alles manifestieren, deswegen kann alles entstehen. Und das ist, warum Nagarjuna gesagt hat, diejenigen, für die Leerheit möglich ist, für die ist alles möglich. Diejenigen, für die Leerheit nicht möglich ist, für die ist nichts möglich. Man kann das auch an dem Beispiel des, wie sagt man das, binären Codes, ne, auch veranschaulichen. Das heißt, alles, was wir auf unseren Computern sehen, auf unseren iPads und was weiß ich, am Fernseher, eigentlich überall, alles basiert auf 1 und 0. Ja, das ist uns zwar meistens nicht mehr bewusst, aber das ist sozusagen das Grundelement. Ja, an, aus. Strom an oder aus. Das ist das Grundelement jeglicher Datenverarbeitung und jeglichen elektronischen Systems, was wir kennen. Das heißt, auch wieder 1 und 0 haben wir. 1 ist sozusagen, es passiert was, 0 ist, es passiert nichts. Und diese beiden, wenn die zusammenwirken, dann entstehen all diese komplexen Erscheinungen, die heutzutage mit Computern möglich sind. Aber es basiert auf einem total einfachen Prinzip. Das ist das, was man im Buddhismus dann als die Einheit von Leerheit und Entstehen in Abhängigkeit bezeichnet. Das heißt, die zwei schließen sich nicht aus, sondern die sind eigentlich nur die zwei Seiten der gleichen Medaille. Das heißt, ohne Platz, ohne Flexibilität, ohne Raum kann sich nichts manifestieren. Das heißt, wenn die Dinge sozusagen immer festgefügt wären, sich nicht ändern könnten, dann wird quasi die Welt so aussehen, wie sie am ersten Tag war, wenn sie überhaupt jemals entstehen würde. Was nicht nur langweilig wäre, sondern ziemlich wie sagt man, schwierig, weil es gäbe überhaupt keine Veränderung dann. Dadurch aber, dass die Dinge eben nicht so festgefügt sind, wie wir denken, dann kann sich was ereignen, dann kann sich Wandel ereignen, dann können Dinge entstehen und andere vergehen. Das heißt, für so jemand wie Nagarjuna ist Leerheit die Quelle aller Erscheinungen. Weil oft denken wir ja, dass, okay, wenn alles leer ist, dann kann ja eigentlich gar nichts passieren. Das ist aber nicht damit gemeint, sondern Nagarjuna dreht das Ganze genau um. Er sagt, genau weil alles leer ist, von einer eigenständigen, immerwährend gleichen Existenz, genau deswegen kann alles Mögliche entstehen, kann aller Wandel sich ereignen. Ist auch ganz interessant, sich das Wort Shunya im Sanskrit noch ein bisschen genauer anzugucken. Also es heißt leer wörtlich oder null eben. Aber es kommt von der Wurzel Shvi und das heißt schwellen. Ja, das heißt so eine auch Bedeutung von etwas Hohlem, was dann anschwillt. Also ähnlich wie ein Ballon, Luftballon. Was auch ein ganz schönes Bild ist für wie die Phänomene sind, die wir so fest und unverrückbar erleben. Das heißt, aus der Sicht der Leerheit sind eigentlich all die Phänomene, die wir so erleben, sind nichts weiter als heiße Luft, so wie ein Luftballon, mit einer ganz dünnen Schicht von irgendwas drumherum, was aber solide aussieht. Das heißt, wenn ich einen Luftballon habe, kann ich ja alle möglichen Sachen draufmalen und so weiter, aber letztlich ist der wirklich zu 99% nichts weiter als heiße Luft und dann noch ein bisschen was anderes. Das merkt man eigentlich immer erst dann, wenn man eine Nadel reinsticht in diesen Luftballon, dann ist es klar, okay, da war wirklich nichts dahinter. Aber solange man das nicht tut, sehen diese Luftballone sehr solide aus. Und so heißt es in ähnlicher Weise sind dann auch alle Phänomene, die wir so kennen. Das heißt, die sehen alle solide aus. Leerheit ist dann quasi die Nadel, mit der man da mal reinpiekst und guckt, ob sie wirklich so solide sind. Und insofern heißt es dann, dass unsere, nicht nur die äußeren Dinge, sondern eben auch unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Wahrnehmungen sind auch wie solche Luftballone. Manchmal sagt man ja auch, wenn man bestimmte Gedanken, Vorstellungen hat und so weiter, oder wenn jemand was redet, das war alles nur heiße Luft. Ja. Damit meint man eben, da war nichts dahinter. Insofern ist es ganz wichtig zu verstehen, wenn man über Leerheit redet im Buddhismus, dass Leerheit nicht nur ein Nichts heißt oder so eine Art Vakuum oder leerer Raum, so wie der äußere Weltraum oder sowas. Es geht auch nicht um Nihilismus, sondern Leerheit beinhaltet eigentlich immer Entstehen in Abhängigkeit. Das heißt, Ursache und Wirkung in ständiger Wechselwirkung. Das heißt, aus der Leerheit heraus, aus diesem grenzenlosen Raum, diesem grenzenlosen Potenzial, dem Raum für Potenzial, entstehen alle Erscheinungen, die wir kennen. Das heißt, die Welt um uns herum, unser eigener Geist mit allen Wahrnehmungen, Gefühlen, Gedanken, andere Wesen und so weiter. Das Problem mit der Leerheit, mal abgesehen vom Wort, ist auch, dass es unheimlich schwierig ist oder eigentlich unmöglich, Leerheit in positiver Art und Weise zu beschreiben. Das heißt zu sagen, also das ist Leerheit. Denn deswegen wird in den Texten eigentlich wird's immer sozusagen durch Ausschluss versucht einzugrenzen. Das heißt, die Texte sagen uns immer, was Leerheit nicht ist. Aber sagen uns eigentlich nur ganz selten oder kaum mal, was die Leerheit selber ist. Es gibt auch einen Grund dafür, weil Leerheit bedeutet eben, dass die Dinge nicht so sind, wie sie zu sein scheinen, aber auch nicht irgendwie anders. Das heißt, Leerheit kann ich nicht beschreiben, im Grunde genommen, von dem her, was Leerheit ist. Weil wenn ich das tue, dann habe ich schon wieder irgendwas anders beschrieben. Im Zweifelsfall irgendeine meiner Vorstellungen. Und dann ist es nicht die Leerheit. Zum Beispiel, wenn ich sage, definiere mir den Himmel, gucke ich raus und sehe, was blau ist, sage ich, ja, der Himmel ist blau. Ja, würden wahrscheinlich auch die meisten Leute kein Problem mit haben. Wir sagen ja auch oft, ich sehe den blauen Himmel und keiner beschwert sich. Aber wenn wir genau gucken, was sehe ich denn da eigentlich? Ja, sehe ich wirklich den Himmel oder den Raum? Dann muss man sagen, nee, weil Raum kann man eigentlich nicht sehen. Was ich sehe, ist eine Farbe. Ja, das heißt, mein Sehbewusstsein sieht blau und das nennen wir dann Himmel oder Raum. Wenn ich jetzt aber, wie das heute ja möglich ist, mich weit genug nach oben bewege, von der Erde weg, dann ist da kein Blau mehr. Ja, und ist auch nirgends zu finden. Das heißt, das ist nicht auf der anderen Seite der Erde oder sonst irgendwo, sondern das ist einfach, das ist überhaupt nicht da. Wenn ich dann wieder zurückkomme, dann ist es plötzlich wieder da. Deswegen hat der Buddha gesagt, das ist das beste Beispiel für Leerheit und wie wir Erscheinungen oder Phänomene erleben und beschreiben. Das heißt, er sagt, wenn die Leute sagen, ich sehe den Himmel, das ist das beste Beispiel dafür, wie die Dinge tatsächlich sind und wie sie erscheinen. Und er sagt, darüber sollte man nachdenken. Das heißt, was wir sehen, was wir dann Himmel nennen, ist blau. Aber wenn wir dann nachgucken, wo ist denn dieses Blau eigentlich oder wie ist das beschaffen, dann können wir es nirgends finden. Und so sagt der Buddha, sind alle Erscheinungen. Wir nehmen irgendwas wahr, scheinbar, und beschreiben das dann, bezeichnen das, haben dann bestimmte Gefühle darüber, positiv, negativ, was auch immer. Wenn wir genau hingucken, dann finden wir die Dinge nicht mehr. Das nennt man auf Buddhistendeutsch dann die Untrennbarkeit von Erscheinung und Leerheit. Das heißt, es erscheint was, wie zum Beispiel die blaue Farbe des Raumes. Wenn ich dann gucke, was ist denn das genau oder wo ist das, dann ist nichts zu finden. Ja? Und das ist dann der Leerheitsaspekt der Geschichte. Das heißt, wenn ich mir den blauen Himmel angucke, eigentlich ist da nichts. Ja, das ist im Wesentlichen leerer Raum. Trotzdem erscheint dieser leere Raum aufgrund von Bedingungen als blau. Was Raum normalerweise nicht tut. Ja, das heißt, das Blau ist nicht die Natur des Raumes. Blau ist nicht die Natur leeren Raumes. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hingucke, da ist nichts Blaues. Außer wenn ich irgendwelche bestimmten Substanzen zu mir genommen habe. Dann könnte das passieren. Raum als Abwesenheit von Dingen, ja, hat also keine Farbe oder keine Form. Ja, und trotzdem kann der Raum dann blau erscheinen, der kann auch anders erscheinen. Ja. Zum Beispiel beim Sonnenuntergang oder Aufgang erscheint er dann rosa oder orange oder rot oder beim Gewitter vielleicht sogar grün. Das heißt, all das ist möglich, genau deswegen, weil der Raum keine eigene festgefügte Beschaffenheit hat. Kann also als alles Mögliche erscheinen. Ähnlich heißt es, dass die Leerheit auch keine eigene festgefügte Beschaffenheit hat. Deswegen kann sie als alles Mögliche erscheinen. Insofern ist Leerheit und Erscheinung im Mahayana immer untrennbar verbunden. Das heißt, es gibt, und deswegen sagt auch das Herzsutra, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Das ist genau wie in diesem Beispiel von, wenn man den Himmel sich anguckt. Das heißt, die Leerheit ist nicht irgendwas anderes als die Form, ist aber auch nicht genau das Gleiche. Genauso wie die blaue Farbe eben, man kann die nicht wirklich vom Raum trennen, von der Wahrnehmung her. Das heißt, man kann nicht den Raum hier hinstellen und dann die blaue Farbe da und vergleichen. Und in der gleichen Weise heißt es, dass was uns erscheint, ist eben nicht verschieden von der Leerheit. Das heißt, wir können die Leerheit nicht irgendwo anders finden. In irgendeinem besonderen Land oder auf irgendeinem besonderen Planeten, wo es die Leerheit gibt. Sondern, was das Herzsutra sagt, ist, wenn wir die Leerheit finden wollen, dann müssen wir genau uns das angucken, was vor unserer Nase ist. Nicht irgendwas anderes, was weit weg ist oder was Besonderes ist oder was besser ist. Das heißt, Leerheit ist auch nicht nur in jetzt irgendwelchen speziellen buddhistischen oder religiösen Dingen drin, sondern die ist überall drin. Gut, um jetzt der Herangehensweise der buddhistischen Texte zu folgen, was ist Leerheit? Und wenn man es positiv formuliert, könnte man sagen, Leerheit bedeutet, dass die Dinge weder so sind, wie sie uns erscheinen, noch irgendwie anders. Ja, das ist sozusagen so positiv, wie es möglich ist. Ist nicht besonders positiv, offensichtlich. Und ansonsten kann man nur sagen, was Leerheit nicht ist. Das heißt, um quasi grobe, falsche Vorstellungen darüber auszuschließen, was die Leerheit ist. Zum Beispiel ist die Leerheit nicht so etwas wie eine spirituelle Atombombe, die quasi alle Dinge zerstört. Die Leerheit ist auch nicht, was in dem Sinn zu verstehen, dass die Dinge erst wirklich existieren und dann später existieren sie nicht mehr. Wie zum Beispiel, wenn erst eine Kerze brennt und dann geht sie aus. Ja, das ist also auch nicht mit Leerheit gemeint. Und es ist auch nicht so, dass die Dinge nicht leer sind, solange wir sie nicht analysieren oder über Leerheit meditieren. Und dann plötzlich werden sie leer durch unsere Meditation. Leerheit bedeutet auch nicht eine bloße Nicht-Existenz. Ja, so die völlige Abwesenheit von allem. Oder so ein Ding, was es überhaupt nicht gibt. Und es heißt auch nicht, dass Leerheit in irgendeiner anderen Dimension existiert. So jenseits der Phänomene irgendwo. Es ist auch nicht so zu verstehen, dass Leerheit bedeutet, dass ein Ding leer von einem anderen ist. Wie zum Beispiel das Glas leer von Wasser. Oder unsere Tasche leer von Geld. Das heißt, diese Form von Leerheit wird sogar gesagt, in einem Sutra des Buddhas, das wäre die schlimmste Fehlvorstellung von Leerheit, wenn man denkt, dass ein Ding leer ist von was anderem. Und es ist auch nicht so, dass die Leerheit quasi so ein buddhistisches, kostbares oder heiliges Universalgesetz ist oder so ein göttliches Prinzip, was irgendwie anzubeten ist. Aber auf der anderen Seite heißt es in den Sutras, dass die Erkenntnis der Leerheit oder dessen, was diese Leerheit bedeutet, dass die durchaus sehr kostbar ist. Weil wenn man sie erkennt, die Leerheit, dann ist das gleichbedeutend mit der Befreiung von Leid und den Ursachen des Leides. Das heißt, was ist das Problem an all diesen Vorstellungen oder diesen falschen Vorstellungen von Leerheit, die sind entweder beschränkte Formen von Leerheit, wie zum Beispiel, wenn man sagt, ein Ding ist leer von einem anderen. Das heißt, es ist keine universelle Leerheit damit gemeint dann. Oder sie sind irgendwelche Vorstellungen nur über die Leerheit, nicht die Leerheit an sich. Zum Beispiel, wenn man buddhistische Meditationstexte liest, dann heißt oft am Anfang, alle Phänomene werden oder alle Dinge werden zu Leerheit. Das heißt, wenn man sich dann geistig vorstellt, okay, alles ist leer, das ist auch nicht mit der Leerheit gemeint. Das wäre zu einfach, zu schön. Das heißt, es ist nur unsere Vorstellung dann, dass etwas leer ist. Oder Leerheit im Sinne von Auslöschung oder Nicht-Existenz. Eine bloße Abwesenheit. Das ist auch nicht, was mit Leerheit gemeint ist. Sondern was der Buddha gemeint hat mit Leerheit ist, dass die Leerheit ist alldurchdringend. Das heißt, alle Erscheinungen, ob sie jetzt außen zu sein scheinen oder innen in unserem Geist, sind letztendlich, wenn man nach ihnen sucht oder nach einem Kern von ihnen sucht, sind nicht auffindbar. Das heißt, sie haben keine eigenständige wesenhafte, innewohnende Existenz, die auffindbar wäre. Warum hat er das überhaupt gelehrt? Fragt man sich. War das nur, um uns irgendwie schlechte Laune zu verschaffen oder um uns zu ärgern? Der Hauptgrund, warum der Buddha das gelehrt hat, war wie immer, wenn er was gelehrt hat, nämlich als ein Gegenmittel gegen Leiden. Das war die ursprüngliche Triebfeder des Buddhas, überhaupt irgendwas zu sagen, aus seinem Mitgefühl heraus, nämlich da der Buddha selber erkannt hat, wie man von Leiden frei werden kann in seinen Ursachen, hat er versucht, das den anderen mitzuteilen, in verschiedenen Stufen. Und erst hat der Buddha so gelehrt, als wenn die Dinge tatsächlich existieren. Ja, das heißt, er hat die vier edlen Wahrheiten gelehrt. Da ist wenig von Leerheit drin zu lesen. Da kommt das Wort zwar auch mal vor, aber in einem wesentlich begrenzteren Sinn. Das heißt, dort hat er nie gesagt, dass alles leer ist oder dass alle Phänomene Leerheit sind. Sonst gäbe es wahrscheinlich heute keinen Buddhismus und wir würden nicht hier sitzen. Wären alle Leute nur davon gelaufen. Sondern erst hat der Buddha davon geredet, letztlich von unserer Erfahrung. Das heißt, er hat gesagt, die erste edle Wahrheit ist die Wahrheit vom Leiden. Das ist zwar auch nicht ein besonders populäres Thema, aber das war sozusagen das, was der Buddha gesagt hat, das ist quasi das Einstiegstor. Wenn jemand das Gefühl hat, ja, ich leide ja überhaupt nicht, ja, dann ist die Sache sowieso erledigt, dann braucht man nicht groß weiterdenken, nachdenken über die Ursachen des Leidens oder wie man davon befreit wird. Ja, ohne Krankheit gibt es keine Diagnose und gibt es auch keine Therapie. Das heißt, der Buddha hat quasi dann nur Leute angesprochen, die in irgendeiner Weise gefühlt haben, dass da irgendwas nicht stimmt in ihrer Existenz. Die entweder manifestes Leiden hatten oder zumindest so ein Gefühl von, selbst wenn es ihnen gut geht, so ein Gefühl von latentem Unbefriedigtsein. Ja, das weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber es soll Leute geben, denen geht's wunderbar, die haben Haus, Auto, wundervolle Familie und so weiter und so fort und trotzdem haben sie das Gefühl, also irgendwas stimmt hier nicht oder das ist es nicht. Ja, und das hat der Buddha gesagt, das ist quasi so eine kleine Einsicht in die tiefgründigste Form von dem, was man Leiden nennt im Buddhismus. Ja, das heißt, im Buddhismus heißt Leiden nicht nur Aua, wenn man sich einen Fuß bricht oder gegen die Tür rennt, sondern der Buddha hat ja drei Arten von Leiden gelehrt, die eben zunehmend subtiler sind. Das heißt, er hat das, was man so landläufig als Leiden des Leidens oder Leidens des Schmerzes bezeichnet, dann das Leiden des Wandels und dann das alldurchdringende Leiden. Wenn man sich das Wort für Leiden im Sanskrit anguckt, ist es auch ganz interessant, weil es heißt, dass ursprünglich heißt das eine defekte Narbe von einem Rad. Ja, also früher, in den alten Zeiten, als die Leute noch Holzräder hatten, Holzkarren und so weiter, waren die ja mit so einer Narbe auf die Achse gesteckt. Wenn jetzt diese Narbe irgendwie unrund ist, dann läuft das ganze Rad unrund. Das heißt, ursprünglich war das Wort für etwas läuft unrund. Ja, und das ist eigentlich die tiefere Bedeutung auch von Leiden im Buddhismus. Ja, es gibt nicht so das tolle Wort, deutsche Wort, was das in einem Wort ausdrückt, aber unrund laufen, das wäre eine mehr wörtliche Übersetzung. Ja, und das kann sich eben in verschiedenen Levels oder verschiedenen Stärkegraden äußern. Ja. Manchmal läuft es halt nur ein klein bisschen unrund, dann kann man das noch ignorieren. Dann läuft es manchmal halt sehr unrund und irgendwann kann sogar sein, dass das ganze Rad auseinanderfällt. Das heißt, Leiden im Wesentlichen, wenn der Buddha darüber geredet hat, heißt, Samsara seiner Natur nach ist wie so ein Rad mit dieser defekten Narbe. Egal, was ich mache, es läuft irgendwie immer unrund. alles, was der Buddha dann gelehrt hat, war dazu da, um dieses Leiden, das heißt nicht nur das latente Gefühl von Unrundlaufen, sondern eben dann auch die deutlich spürbaren Auswirkungen davon zu überwinden. Und deswegen hat er dann als nächstes die Ursachen des Leidens gelehrt. Das heißt, der Buddha hat nicht über Leiden gesprochen, damit wir uns noch schlechter fühlen oder damit quasi der Verkauf von Antidepressiva besser läuft, sondern der einzige Grund, warum der Buddha über Leiden geredet hat, war, um Leiden zu überwinden. Das heißt, Buddha oder die erste edle Wahrheit ist quasi kein Selbstwert. Das heißt, die heißt nicht edle Wahrheit, weil Leiden edel ist, wie man vielleicht denken könnte. Das heißt, wenn man sagt edle Wahrheit, was ist edel an Leiden? Sondern der Buddha hat gesagt, okay, das ist die Wirklichkeit. Das ist die grundlegende Situation, in der wir uns befinden. Und diese Wirklichkeit ist nicht etwas, was einfach durch Zufall entsteht, sozusagen völlig ohne Grund. Und es ist auch nicht etwas, an dem man nichts machen kann. Um das zu erkennen, hat der Buddha dann als nächstes die zweite Wirklichkeit gelehrt, nämlich die Wirklichkeit der Ursachen des Leidens. Das heißt, es gibt bestimmte Ursachen für Leiden und es gibt auch bestimmte Ursachen für Glück. Und dann hat er gesagt, wenn man eben bestimmte Ursachen setzt, dann wird man Glück erleben. Wenn man bestimmte andere Ursachen setzt, wird man Leid erleben. Das nennt man dann Karma auf buddhistisches Deutsch. Das heißt, Karma ist auch wieder, hat eigentlich überhaupt nichts mit Moral oder gut und schlecht zu tun, sondern es heißt einfach nur Ursache und Wirkung. Ja, so ähnlich wie wenn man einem kleinen Kind sagt, also wenn du auf die heiße Herdplatte langst, dann tut es weh, wenn du es nicht machst, ist alles in Ordnung. Aber die Wahl sozusagen ist immer noch vorhanden. Das heißt, der Buddha sagt, wenn wir können sozusagen machen, was wir wollen, aber wenn wir so handeln, dann kommt eben das raus und wenn wir was anderes machen, dann kommt was anderes dabei raus. Das können wir uns dann aussuchen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Das heißt, alle Wesen wollen ja immer Leid vermeiden und Glück erlangen. Nur hapert es meistens dann halt mit dem Wissen und der Konsequenz, quasi die Ursachen zu setzen, die tatsächlich zu Glück führen und die Ursachen zu vermeiden, die zu Leiden führen. Das heißt, viele Leute oder alle Leute wollen Glück erlangen, aber dann begehen sie quasi Ursachen, die halt zu Leid führen, ohne das zu wissen. Und deswegen hat der Buddha dann die zweite edle Wahrheit gelehrt. Was sind denn die Ursachen von Leid? Und das dritte war dann, dass er gesagt hat, Leid ist nichts, was so immer dahin gehen muss, was immer weitergeht, sondern man kann es tatsächlich beenden. Und die vierte edle Wahrheit war dann, dass er gesagt hat, hier sind die Methoden, wie man das Leid beenden kann. Das heißt, alle die vier edlen Wahrheiten hat der Buddha gelehrt, einzig aus dem Grund, um uns es zu ermöglichen, Leid zu beseitigen, einschließlich all der Ursachen, die dazu führen. Und das ist bei der Leerheit nicht anders. Ne? Auch wenn der Zusammenhang vielleicht erstmal nicht so offensichtlich scheint. Ja, was hat Leerheit mit Leiden zu tun? Oder was hat die Erkenntnis der Leerheit damit zu tun, dass man nicht mehr leidet? Das ist nicht so offensichtlich wie vielleicht bei den vier edlen Wahrheiten. Letztlich kann man das verstehen, wenn man sich anguckt, wie wir Dingen gegenüber reagieren, die wir für wirklich halten, die wir für wirklich und solide existent halten. Das heißt, wenn wir denken, etwas ist wirklich so und nicht anders, dann handeln wir entsprechend. Das heißt, es hat Konsequenzen. Die Dinge für wirklich existent zu sehen, führt zu bestimmten Benennungen und führt dann auch zu bestimmten Handlungen, die wieder bestimmte Ursachen und Wirkungen haben. Das heißt, je ernster wir was nehmen, desto ernster handeln wir auch und desto ernster fühlen wir uns. Wenn wir auf der anderen Seite damit was zu tun haben, von dem wir genau wissen, das ist nicht wirklich, dann nehmen wir die Sache viel lockerer. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn wir einen Albtraum haben, solange wir in dem Albtraum drin sind, ist alles extrem real, ist alles extrem wirklich. Ja, zum Beispiel können wir träumen, dass wir von einem Löwen gejagt werden und wahrscheinlich als sein nächstes Abendessen enden. Solange das passiert und wir jetzt nicht einen luziden Traum haben oder aufwachen, ist das sehr real. Vielleicht machen wir sogar realer im Traum, also in der Wirklichkeit. Sehr intensiv. Das heißt, im Traum versuchen wir dann davonzulaufen, wir haben Angst und so weiter, all diese Dinge, weil es eben real ist. Wenn wir dann aufwachen, dann ist es klar, dass nichts davon wirklich passiert ist. Das heißt, da ist kein Löwe in unserem Bett, der uns versucht rumzuscheuchen. Ist auch kein Löwe unterm Bett oder irgendwo anders. Das heißt, all dies ist nicht wirklich passiert. Und was passiert dann als Reaktion in unserem Geist, wenn wir das erkennen? Wir entspannen uns. Wir wachen vielleicht schweißgebadet auf vor Angst, Herzrasen und so weiter und so fort. Warum? Letztlich, weil wir dachten, da ist wirklich was. Es ist wirklich eine Gefahr, da ist wirklich was passiert. Wenn wir dann erkennen, dass eigentlich nichts von dem tatsächlich passiert, dann ist unsere subjektive Reaktion entspannen, loslassen. Das heißt, kein Leid. Und das ist der Grund, warum der Buddha Leerheit gelehrt hat. Das heißt, er sagt, von der Sichtweise des Buddhas aus, Perspektive des Buddhas aus, jetzt in diesem Moment, in diesem scheinbaren Wachzustand, sagt er, das ist genauso wie ein Traum, von meiner Sicht aus. Das heißt, deswegen spricht man im Buddhismus immer vom Schlaf der Unwissenheit. Das, was wir als Traum bezeichnen, das ist quasi ein Traum im Traum. So wie bei diesen russischen Matrioschka-Puppen. Insofern sagt der Buddha, wenn wir tatsächlich zumindest ein bisschen erkennen, dass die Dinge in unserem Wachzustand eigentlich nicht wirklich verschieden sind von unserem Traumerleben, dann können wir anfangen, uns ein bisschen zu entspannen. Das heißt, der Rest vom Pfad, sagt er, ist dann eigentlich nur, dass wir uns dann daran zunehmend gewöhnen. Das heißt, nicht nur gewöhnen, sondern tatsächlich dann auch irgendwann direkt erkennen, dass die Dinge nicht wirklich sind. Das nennt man dann Erwachen. Der Buddha heißt ja der Erwachte. Das heißt, es ist derjenige, der aus diesem Traum, aus diesem Wachtraum aufgewacht ist.
Ich würde so jemand dann nicht weglaufen, wenn ein Löwe ausgebrochen ist, also nicht so?
Kommt drauf an.
Das heißt, wir jetzt manchmal gerade ganz praktisch, den ernst zu nehmen und dann tatsächlich was zu tun. Mhm.
Der Löwe ist dann so verblüfft, der kommt auch so schön. Ach so.
Der Löwe merkt dann auch, dass er träumt. Nee. Aber es gibt da zum Beispiel, also es gibt halt eine Übergangsphase. Ja? Also wie beim Träumen, wenn man nicht merkt, dass man träumt, nimmt man es für total real. Wenn man jetzt aber zum Beispiel einen luziden Traum hat, ja, dann merkt man im Traum, dass man träumt. Dadurch verändert sich das ganze Erlebnis schon total. Ja? Das heißt, man merkt, passiert eigentlich gar nicht. Ja? Ich weiß, ich träume. Das heißt, alles, was in diesem Traum passiert, kann man eigentlich nichts anhaben. Und wenn man das übt, dann kann man sogar den Traum ändern. Ja, das heißt, man kann bestimmen, was man jetzt träumt. Und dann gibt es eben überhaupt nichts mehr, was einem irgendwie Furcht einflößt oder was einem irgendwas ausmacht, weil man eben in jedem Moment erkennt, das passiert wirklich nur in meinem eigenen Geist und da ist nichts, was mir schaden kann. Ja. Das heißt, das ist die Übergangsphase und dann irgendwann, wenn man ganz aufwacht, dann ist es völlig klar.
Bei dem Löwenbeispiel denke ich, dass man so ein bisschen mehr Raum hat zu agieren. Also natürlich wird man sich da auch sicher entfernen, weil wir schon noch wissen, dass wir in Samsara sind. Aber du hast mehr Raum, wenn du nicht nur in deiner instinkthaften Weise dann reagierst. Also ich denke, das ist ja bei ganz vielen Situationen so. Also was ich dann andere Situationen im Arbeitsleben, wo man dann eben sofort getriggert ist und anspringt und meint, da hängt gerade wieder das Leben von ab oder meine Karriere oder meine Rolle oder sonst irgendwas.
Aber dieses bisschen mehr Raum, das man vielleicht schon dadurch gewinnen kann, und sich daran immer wieder zu gewöhnen, ein Stückchen so zurückzutreten, was ist mehr Spielraum da eben halt in dieser Leerheit, dass so mal, also das empfinde ich zumindest so als erste Stufe, wenn ich mich denn da erinnere, in welchem Moment mich anspringe, so als Effekte.
Hm. Ja, genau.
Es geht ja noch viel weiter letztendlich, wissen, es gibt so und so viele Boomies, aber ich denke mal so.
Das wäre schon was sehr Praktisches.
Ja.
Ja, das ist genau, danke. Das ist quasi der Anfang, ja. Überhaupt nur ein bisschen mehr Raum im Geist zu gewinnen. Weil dann ist man nicht so total einfach nur hundertprozentig abhängig von seinen Reflexen. Ja. Das heißt, unsere Gewohnheitsmuster sind ja nun leider sehr vorhersagbar. Auch wenn wir oft denken, wir sind so einzigartig und spontan. Für die meisten anderen Leute sind wir relativ vorhersagbar aufgrund unserer Gewohnheitsmuster. Das heißt, wir haben diese instinktiven Reaktionen, wo kein Raum ist, ja, kein Nachdenken. Etwas passiert oder jemand handelt und dann ist die Reaktion, Aktion und Reaktion die ganze Zeit. Wenn man dann mehr Raum im Geist hat, zumindest ein bisschen, dann hat man zumindest ein bisschen eine größere Chance, sich vielleicht zu entscheiden oder mal zu gucken, was geht da jetzt eigentlich ab. Oft wissen wir ja gar nicht, was abgeht, sondern wir haben schon reagiert, bevor wir diese Situation überhaupt klar sehen. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich, überhaupt erstmal so ein bisschen ja, mehr Raum zu haben und vielleicht so ein bisschen auch zurückzutreten, um so ein bisschen weitere Perspektive zu haben, statt immer so genau mit der Nase drauf zu sein, weil dann sieht man nichts. Ja. Wenn ich zum Beispiel die Hand sehen will, ja, wenn ich die genauso vor mein Auge halte, sehe ich im Grunde gar nichts. Nicht, weil sie zu weit weg ist, sondern weil sie zu nah dran sind. Dran ist. Wenn ich dann die weiter wegnehme, dann habe ich einen besseren Blick drauf. Genauso ist es eigentlich mit allen unseren Reaktionen auch. Das ist ja so ein ganz konkretes Beispiel. Und ich denke, dann das andere, was einem auch dabei helfen kann, mehr Raum im Geist zu haben, ist, wie es am Anfang kurz erwähnt wurde, ist Humor. Also ich denke persönlich, dass Humor ist mit so die praktischste und auch die eine der angenehmen Arten, sich tatsächlich mit der Leerheit erfahrungsgemäß sich in Verbindung zu setzen. Weil in dem Moment, wo ich Humor entwickle, vor allem über mich selber, dann ist die Situation nicht mehr so fest. Dann ist sie, da ist plötzlich viel mehr Raum da im Geist. Ja? Das heißt, wenn ich über mich selber lachen kann, sind die Probleme nicht mehr so riesig. Ja? Selbst wenn das Problem noch da ist, wenn ich nur einen Moment mal davon loslassen kann und über die Absurdität der Situation lachen kann, dann ist schon viel gewonnen. Das heißt natürlich nicht, dass es dann unbedingt total gelöst ist, aber es gibt uns einfach eine andere, bisschen andere Perspektive oder relativiert das, was wir sonst normalerweise immer so bierernst nehmen. Und ich denke, wir alle kennen Beispiele halt, wo wir bestimmte Vorstellungen haben, zum Beispiel über eine gewisse Person, ja, die dann unser Handeln bestimmen. Und wenn wir dann irgendwann anfangen, diese Vorstellungen zu hinterfragen über diese Person, dann kann sich auch unser Verhalten ändern. Aber solange wir diese festgefügten Vorstellungen haben über uns selber, wie wir sind, wie jemand anders ist, dann ist die Situation eigentlich fest, ja, sehr rigide, starr. Da gibt es eigentlich kaum Möglichkeit, dass sich dann irgendwas ändert. Aber wenn sich in unserem eigenen Geist ein bisschen was ändert, das merken meistens auch die anderen Leute. Selbst wenn wir es vielleicht nicht denken, das ist jetzt ein Riesending. Aber die meisten Leute haben ein Gefühl dafür, wenn in der Situation eine gewisse mehr Raum ist. Das ist also nicht nur was im eigenen Geist, sondern das hat tatsächlich auch Effekt auf die Interaktion mit anderen Leuten. Wenn man sich die großen buddhistischen Meister anguckt, ich glaube, die haben das mit dem Humor wirklich gut verstanden, weil die meisten von denen, die sind eigentlich immer irgendwie am Gackern. Ja. Ob es jetzt einen richtigen Grund gibt oder nicht, aber das wird immer gern genommen. Es gibt sogar zeitgenössischen westlichen Gelehrten, der ganz viel über Leerheit so geschrieben hat und Madhyamika und so weiter und so fort, und der hat irgendwann so einen Artikel auch geschrieben, wo er sagte, also Leerheit wäre die Philosophie universellen Humors. Ich finde, das trifft es ziemlich gut. Ja. Christian Lindner heißt er. Ja, der ist nicht mehr aktiv. Hat es ein bisschen zu weit mit dem Humor getrieben, aber. Aber das denke ich, also der hat da schon was verstanden, worum es bei der Leerheit geht. Es gab einen berühmten buddhistischen Meister namens Trigam Tsungpa. Der hat in diesem Zusammenhang gesagt, es gibt zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Die schlechte Nachricht ist, wir alle sind dabei, aus dem Flugzeug zu fallen, ohne Fallschirm. Und sagt aber, die gute Nachricht ist, dass es gibt keinen Boden, auf dem wir aufschlagen könnten. Das heißt, wir fallen einfach weiter. Ja, das ist, wenn man so will, ist das der Weg des Bodhisattvas. Ja, aus der Sichtweise oder aus der Perspektive der Leerheit heraus. Das illustriert auch ganz gut, was da so im Geist dann vor sich geht. Ja, man fällt einfach weiter. Erst flippt man aus, wenn man denkt, ich habe keinen Fallschirm dabei und ich falle und dann irgendwann schlage ich auf und dann bin ich tot. Wenn ich dann aber irgendwann mitkriege, dass okay, da ist nichts, wo ich aufschlagen kann, dann kann man vielleicht auch seine Anschauung dessen ändern, was da passiert, dann kann man sozusagen merken, okay, also wenn ich jetzt eigentlich immer weiter falle, dann ist das ja nichts anderes als immer fliegen. Ja, fliegen wollen alle, fallen will keiner, aber letztlich ist es eigentlich nichts anderes. Ja, fallen und fliegen ist eigentlich die gleiche, sozusagen objektiv gesehen, die gleiche Bewegung, sondern es kommt eben nur darauf an, ob ich das Gefühl habe, ich schlage irgendwo auf. Das nenne ich dann Fallen. Wenn ich das nicht habe, dann nenne ich das Fliegen. Das heißt, Bodhisattvas ändern dann sozusagen ihre Einstellung gegenüber diesem Runterfallen und sehen das dann als Fliegen an. Und insofern, wenn ich meine Einstellung ändere von Fallen zu Fliegen, dann heißt das, ich entspanne mich und ich kann sogar viel Spaß dabei haben. Ich kann mir die Gegend angucken, schöne Aussicht, kann alle möglichen Saltos in der Luft schlagen und alles Mögliche machen. Und es gibt eigentlich keine Begrenzung, weil der Raum ist ja groß genug und es gibt auch kein Ende dann, dass man irgendwo aufschlägt oder dass es aufhört. Insofern kann man auch die Leerheit eben als etwas ansehen, was quasi wie das Fallen ist. Ja, dann ist es angsteinflößend. Oder man kann es als etwas ansehen, dass es unendlich Raum, unendliche Möglichkeiten gibt und dass es eben nichts gibt, wo man aufschlägt oder wo man sich dran stößt. Daher kann man sagen, das Wort Leerheit, wenn man das wörtlich nimmt oder von vielleicht einer mehr philosophisch-analytischen Herangehensweise, dann passt Leerheit schon ganz gut. Aber von der Erfahrung her könnte man das auch übersetzen als Offenheit oder Freiheit oder einfach Entspannung. Das heißt, das letztendliche Verständnis von Leerheit ist nichts anderes, als dass der Geist sich total entspannt. Das heißt, die tiefste Form von Entspannung, heißt es, ist die Erfahrung der Leerheit. Ja, das heißt, es ist überhaupt nicht irgendwas Angsteinflößendes dann, sondern der Geist wird sich einfach seines eigenen innewohnenden unendlichen Potenzials bewusst und dass diesem Potenzial nichts etwas anhaben kann. Es gibt also ein schönes Zitat von Janis Joplin. Auf Englisch sagte sie, Freedom is just another word for nothing left to lose. Das heißt, Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, dass es nichts zu verlieren gibt oder nichts mehr zu verlieren gibt. Das kann man sagen, ist auch eine schöne Beschreibung der Leerheit oder der Erkenntnis von Bodhisattvas. Gut, das war's zum ersten Punkt. Zum Herzinfarkt. So weit, so gut. Alle überlebt. Der zweite Punkt kurz ist das Herzsutra als Koan. Das heißt, wenn wir uns diese ganzen Kein-Wörter angucken und die anderen Wörter, die dahinter stehen, kein Auge, kein Ohr und so weiter und so fort, dann kann man jedes einzelne dieser kurzen Phrasen kann man quasi wie so ein Koan verstehen. Ne? Im Zen-Buddhismus gibt es einen ganz berühmten Koan, der heißt, eigentlich, das ist nur eine Silbe, Mu. Ja, das heißt Nein oder Kein. Das heißt, im Zen-Buddhismus ist tatsächlich das, was im Herz-Sutra so quasi ausgebreitet wird, ist in der Essenz ist ein Koan. In der gleichen Weise kann man das ganze Herz-Sutra als quasi so eine Koan-Sammlung sehen. Eine Sammlung von diesem Koan Mu. Ja, und zwar immer auf ein bestimmtes Objekt bezogen. Wenn man sich die langen Prajnaparamita-Sutras ansieht, dann ist das noch viel ausgeprägter. Da sind also teilweise hunderte von Seiten, wo es heißt, kein dies, kein das, kein jenes. Insofern ist das Herz-Sutra noch relativ gnädig. Sind es nur ein bis zwei Seiten. Ja.
Du sprichst von den anderen Prajnaparamita-Sutras. Welche gibt es denn da noch so alle?
Also insgesamt gibt es je nach Zählweise 25 im tibetischen Kanon.
Ach, das ist jetzt tibetisch dann vor allem?
Ja. Ah, okay. Im Chinesischen gibt es noch ein paar mehr. Aber die sind auch, die meisten davon sind von extrem unterschiedlicher Länge. Also es gibt sehr lange, die haben so 100.000 Zeilen. Dann gibt es welche mit 25.000, 18.000, 10.000 und so weiter. Herz-Sutra ist so am unteren Ende der Skala. Und dann gibt es noch das allerkürzeste, das ist nur eine Silbe. Das ist mein persönliches Lieblings-Sutra. Das heißt, es fängt auch so an wie das Herz-Sutra. Der Buddha war am Gaya-Gipfelberg und so weiter und so fort. Ja, und dann sagte er einfach nur A. Ah. Und dann haben sich alle gefreut und dann, das war's. Das heißt, wenn man das versteht, ist gut. Und wenn nicht, dann gibt es eben längere Sutras. Aber im Grunde lernen die alle das Gleiche. Ja, die sind teilweise auch halt wörtlich identisch. Also die kürzeren sind teilweise halt Abkürzungen von den längeren. Wie zum Beispiel das Herz-Sutra, deswegen heißt es auch Herz-Sutra, weil es quasi wie das Herz ist oder die Essenz all dieser langen Sutras. Ja, das heißt, im Herz-Sutra ist alles drin, was in den langen Sutras ist, nur extrem komprimiert. Ja, also wirklich die Essenz. Das heißt, wenn ich die Essenz kapiere, dann muss ich nicht sozusagen ins Ente Glied gehen von kein dies, kein das. Ja. Weil das Herz-Sutra, also nehmen alle Bestandteile von Samsara und alle Bestandteile des Weges und alle Bestandteile des Ergebnisses. Ja. Sind alle drin, kurz. Und insofern, wenn man das dann länger auswalzen will, dann kann man natürlich noch mehr ins Detail gehen. Aber die Botschaft ist im Prinzip immer die gleiche.
Wenn der Vorwort schreibst, much ado about this, fand ich sehr schön. Nochmal. Er hat so ein Vorwort von den dicken Bänden, die er geschrieben hat, über Paramita, steht dann so der Satz, ich glaube Shakespeare, ne?
Ja.
Much ado about nothing. Vor so einem
dicken Band. Viel Getue um nix. Oder viel Gedöns um nichts. Ja, zu dieser Koansammlung kann man auch sagen, dass wenn man sich die längeren Sutras anguckt, dann kann man zum Beispiel das Herz-Sutra, kann man dann, wie heißt es auf Deutsch, fällt mir jetzt nur das Englisch ein, customize, genau, persönlich zuschneiden. Auf ein persönlich zuschneiden, so heißt es. Das heißt, man kann, da das Herz-Sutra eben das Prinzip einem zeigt, wie man das als Meditation nutzen kann, kann man quasi sein eigenes Herz-Sutra machen. Das ist also keine Ketzerei aus buddhistischer Sicht, sondern das ist durchaus legitim, weil wenn man sich die langen Sutras anguckt, die machen genau das. Die gehen nämlich so ins Detail, das sind quasi alle noch so kleinen Dinge, die man sich vorstellen kann, sind da alle drin. Der Punkt, warum das sinnvoll ist, wenn man das macht, Das heißt, wenn man eben die Dinge mit kein rezitiert, die einen tatsächlich im Moment entweder belasten oder mit denen man arbeitet oder was auch immer, dann wird das Ganze noch wesentlich persönlicher, statt das allgemeine Format des Herzsutras zu nehmen. Ja, zum Beispiel die meisten Leute, wenn sie nicht gerade Augen- oder Ohrprobleme haben, wenn ich sage, kein Auge, kein Ohr, da passiert meistens nicht so viel, weil wir nicht so furchtbar interessiert dran sind an unseren Augen und Ohren im Normalzustand, wenn ihr nichts fehlt. Wenn ich aber zum Beispiel sage, kein Job, kein Partner, kein Geld, dann wird die Sache schon irgendwie interessanter. Das heißt, da ist mehr Saft drin. Ist mehr persönlich, ja? Da ist mehr Gefühl, mehr Betroffenheit drin. Dann ist das nicht nur irgendwas zu rezitieren, sondern dann geht das mehr ans Eingemachte eigentlich. Und man kann das in beide Richtungen tun. Das heißt, sowohl wenn man Arbeit hat, Partner, Geld, Auto, was weiß ich, kann man das sozusagen mit kein davor und dann gucken, was löst das im eigenen Geist aus, ja, wenn ich das sage. Wenn ich das an mich ranlasse, dass keine Arbeit, kein Geld und so weiter. Man kann das Gleiche auch machen, wenn man tatsächlich keine Arbeit und kein Geld hat und dann sagen, keine Arbeit, kein Geld. Das heißt, es funktioniert in beide Richtungen. Und insofern kann man das dann als Kontemplationsgrundlage nehmen, dafür sich tatsächlich mit der eigenen Situation, was immer das gerade ist, auseinanderzusetzen. Und man kann das dann in dieser Weise der eigenen Lebenssituation anpassen. Dadurch wird die ganze Sache ja viel persönlicher und eigentlich auch effektiver. Das heißt, wenn ich halt über solche Dinge kontempliere, die mir tatsächlich am Herzen liegen, statt einfach nur zu sagen, kein Auge, kein Ohr, kein Tisch, ja, was soll's. Das heißt, der eigentliche Grund, ja, ist ja, dass man nicht jetzt über irgendwelche abstrakten Dinge da meditiert, die einen sowieso nicht interessieren, sondern es geht eben darum, was einen tatsächlich berührt, sich das genauer anzugucken. Insofern kann man sagen, das ganze Herzsutra ist wie so eine Koansammlung von all diesen kleinen Keins, je nachdem, ob sie jetzt, wie man sie erweitert. Und das ganze Sutra quasi ist dann auch wie so ein großer Mu oder kein Koan. Ja, wir sind mit der Zeit fast durch. Kurz zu diesem dritten Punkt, Furchtlosigkeit. Im Herzsutra heißt es auch an der Stelle, dass die Bodhisattvas keine Furcht haben, weil sie die Dinge so erkennen, wie sie sind. Und weil sie auch erkennen, dass es weder was zu erlangen, noch irgendwas abzulehnen gilt. Und man kann vielleicht sagen, dass in diesem Zeitalter heutzutage das vielleicht somit die wichtigste Botschaft des Herzsutras ist, die Botschaft der Furchtlosigkeit und wie man sie erlangt. Wenn man sich da umguckt in den Nachrichten und sonst, ist es so, dass ganz viele Leute, dass Angst einfach immer weiter am Zunehmen ist. Angst vor allem Möglichen. Angst vor der Angst. Angst sogar vor Dingen, die normalerweise positiv sind. Die Lösung, die dann meistens vorgeschlagen wird in der normalen Welt, ist mehr Sicherheit, mehr Mauern, mehr Zäune, mehr Abgrenzung, mehr Alarmanlagen, mehr Distanz. Das Herzsutra geht genau einen anderen Weg. Das Herzsutra sagt, der beste Schutz vor Furcht ist die Leerheit, das Erkennen der Leerheit. Und das heißt auch im Geistestraining, im Lojong, da gibt es auch einen Vers, oder so einen Slogan am Anfang, wo es heißt, der beste Schutz ist Leerheit. Und warum ist das so? Das ist genau deswegen so, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir Dinge für fest und unveränderlich nehmen, dann leiden wir mehr, weil wir dann eben entsprechende rigide Handlungen und Vorstellungen haben. Wenn wir die Dinge aber sozusagen lockerer sehen können und nicht so festgefügt, dann gibt es weniger zu fürchten und es gibt auch weniger Grund, alle möglichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das heißt so, dass er sagt, je ernster ich was nehme, desto mehr leide ich. Wenn ich es nicht so ernst nehme, dann leide ich weniger. Und das ist sozusagen die Botschaft des Herz-Sutras bezüglich Furchtlosigkeit. Das heißt, Furchtlosigkeit wird nicht dadurch erlangt, dass ich mich immer weiter abgrenze oder isoliere, immer höhere Mauern baue, immer bessere Alarmanlagen habe. Denn man sieht ja, was das dann in den Leuten auslöst. Nämlich normalerweise haben dann die Leute noch mehr Angst. Das heißt, je besser die Schutzvorrichtungen sind, braucht man im Grunde nur mal nach USA fliegen, dann weiß man genau, was da los ist. Das heißt, das ist das ausgeklügelste Sicherheitssystem, was es wahrscheinlich jemals in der Geschichte der Menschheit gab. Der Effekt davon ist, dass die Leute noch mehr Angst haben. Und es wird jedes Jahr dann, oder jedes halbe Jahr wird es dann nochmal aufgestockt. Auch selbiges, ja. Also es gibt viele Beispiele. Ja. Das heißt, das Herz-Sutra ist da ziemlich radikal, weil es genau in die andere Richtung geht. Ja. Das heißt, das Herz-Sutra sagt uns eher, bild nicht noch mehr Mauern, sondern reiß die Mauern nieder. Was natürlich jetzt nicht was ist, was unmittelbar im Alltag anzuwenden ist. Also so simplistisch ist es dann auch nicht, dass man dann so quasi so tut, als wenn es keine Gefahr mehr gäbe und einfach über die Straße geht, wenn ein Auto kommt. Weil es ja das Auto leer ist und ich bin auch leer. Kann nichts passieren. Sondern das ist dann natürlich eher eine Stufe, wo man das tatsächlich erkannt hat, dass das so ist. Dass das quasi, dass das im Erleben so verankert ist und nicht nur sozusagen eine Wunschvorstellung. Aber die Zielrichtung ist relativ klar. Nämlich, dass je verbissener wir sind, desto mehr leiden wir. Je lockerer wir sind, desto weniger leiden wir. Und das hat auch nichts dann mit sozusagen Gleichgültigkeit zu tun. Das ist damit auch nicht gemeint. So nach dem Motto, ist eh alles egal. Das ist nicht Leerheit. Das ist nicht das Erkennen der Leerheit. Denn es heißt auch ganz klar immer, Erkenntnis der Leerheit geht notwendigerweise mit der Entwicklung von grenzenlosem Mitgefühl einher. Das heißt, es gibt keine Erkenntnis der Leerheit ohne Mitgefühl. Wenn man denkt, man hat Leerheit erkannt und es wird einem alles immer mehr wurscht oder egal, dann ist das, hat man irgendwas anderes erkannt, aber nicht Leerheit. Insofern ist es, es gibt ja selbst unter Buddhisten gibt es dann immer diese berühmten Sprüche, wo es heißt, wenn anderen schlecht geht, naja, ist doch alles leer. Gibt es gar nicht, existiert gar nicht, mach dir keine Sorgen. Das ist auch nicht damit gemeint. Ja, sondern Bodhisattvas, die wirklich die Leerheit erkennen oder zumindest eine Ahnung davon haben, der Effekt sollte sein, dass das Mitgefühl größer wird und nicht weniger. Insofern heißt Leerheitserkenntnis oder Erfahrung heißt nicht Gleichgültigkeit oder heißt auch nicht Doofheit, ja, dass man sozusagen die relative Erscheinungswelt ignoriert. Okay, ich höre jetzt hier mal auf für heute. Mein Hirn ist leer im Moment.
Keine Zeit. Keine Zeit.
Keine Zeit? Ja, wenn es noch irgendwelche brennenden Fragen oder Kommentare gibt. Noch nicht genug von der Leerheit.
Nee, nee. Ein ganz schöner Kopf.
Danke.
Ja, vielleicht nochmal zu Karma und Leerheit, also Ursache und Wirkung und ab welchem Grad, an welcher Schnittstelle quasi dann Karma aufgehoben wird. Also, denn sonst wären wir ja permanent gefangen. Das heißt, es gibt ja Befreiung vom Leiden. Würde mich nochmal interessieren. Weil einerseits so ein Determinismus da ist, der ja auch von ganz vielen Lehrern sehr klar ausgesprochen wird, wenn man ein bestimmtes Karma hat, dann muss man dann auch durch. dass man sein Gesicht das ein bisschen abschwächt, aber letztendlich wird es da sein und ja, so dieses Schwingungsverhältnis zur Leerheit dann.
Ne? Ja. Also generell ist Karma im Buddhismus jetzt also kein Determinismus in dem Sinne, sozusagen das so im Sinne von Fatalismus oder Vorbestimmung, sondern es ist wirklich halt streng Ursache-Wirkung. Ja? Das heißt, wenn ich halt bestimmte Dinge gemacht habe, dann haben die bestimmte Wirkungen, die ich dann halt ausbaden muss, positiv oder negativ. Wie gesagt, durch Praxis kann man sowas dann abschwächen, teilweise. Aber ein Großteil, der quasi in der Praxis drinsteckt, ist eben mit der Leerheit zu arbeiten. Das heißt, man fährt quasi zweigleisig. Ja? Zum einen halt versucht man halt immer weniger Ursachen zu setzen, die zu Leiden führen und immer mehr, die zu Glück führen. Und auf der anderen Seite versucht man gleichzeitig halt eine Sichtweise halt immer mehr zu entwickeln, dass beide, ja? Das heißt Leid und Glück eben und deren Ursachen, dass die tatsächlich nicht wirklich existieren. Das heißt, das Karma löst sich, das dauert eine ziemlich lange Zeit, bis sozusagen das direkt erkannt ist, dass man dann dem Karma nicht mehr unterworfen ist. Also traditionell heißt es, dass das eigentlich erst ab ersten Bodhisattva-Stufe dann möglich ist, dass man dem Karma nicht mehr unterworfen ist. Bis dahin muss man sich wohl oder übel nicht damit abfinden, aber man arbeitet damit. Ja? Das heißt, Karma heißt auch nicht nur, dass man quasi passiv das erleidet, was man früher gemacht hat, sondern Karma heißt auch immer, dass man in jedem Moment hat man ja wieder eine mehr oder weniger große Wahlmöglichkeit, was mache ich jetzt als nächstes. Ja? Das heißt, Karma geht in beide Richtungen. Karma ist nicht nur die Resultate, die wir aufgrund von früheren Ursachen erleben, sondern Karma ist auch die Ursachen, die wir jetzt im Moment setzen, die dann wieder andere Dinge zur Folge haben. Das heißt, das ist eigentlich die Schnittstelle, wo sowas wie freier Wille ins Spiel kommt. Ja? Oder eine Möglichkeit, tatsächlich das Karma zu verändern. Sonst wäre es halt wirklich Determinismus. Je nachdem halt, was man für Gewohnheitstendenzen hat, ist das dann im gegebenen Moment einfacher oder schwieriger, sozusagen sein Verhalten zu ändern. Das Karma zu ändern. Ja, das kann also vielleicht nur 1% Wahlmöglichkeit sein oder halt mehr, je nachdem, welche Muster man so hat. Ja. Aber genau an dem Punkt kommt dann auch die Leerheit ins Spiel. Das heißt, wie wir vorher gesagt haben, wenn man es schafft, ein bisschen mehr Raum zu erzeugen, das an sich ermöglicht einem ja dann schon vielleicht eben nicht wieder die gleiche Reaktion zu tun, die man schon 100.000 Mal vorher gemacht hat. Insofern, in dem Schnittpunkt, nämlich im jetzigen Moment, wenn man schafft, ein bisschen mehr Raum im Geist zu haben, da wirkt dann das Vertrautsein mit der Leerheit ganz direkt auch auf Karma. Nicht nur später für irgendwann, sondern jetzt in diesem Moment. Weil es die Wahlmöglichkeit quasi erhöht. Dessen, was man tut oder sein lässt.
Wenn man ein bestimmtes Karma hat, sich noch so anstrengen kann, man wird bestimmte Dinge dann nicht erreichen können. Also, das war auch das, was ich meine im Sinne von Determinismus. Also, dass solche Dinge schon auch eine gewisse feste Gestalt im Leben eines Menschen annehmen, bis das entweder aufgebraucht ist oder und dann eben vielleicht eben durch Praxis vielleicht zunehmend perforiert wird und deshalb vielleicht sich nicht so stark auswirkt oder wie auch immer. Aber auf die Aussage bezogen, gründete meine Frage.
Ja klar, es gibt natürlich halt Karma, was halt extrem stark ist. Ja. Und das dauert dann normalerweise halt eine Zeit, bis das entweder sich als Ursache halt entlädt quasi und dann als Wirkung entlädt und dann weg ist oder halt es kann sich auch lange hinziehen, ja, je nachdem. Aber ich denke, was halt wichtig ist, in Bezug auf Karma zu verstehen, ist, dass Karma ist beides, Ursache und Wirkung. Ja, und oft, wenn wir Karma sagen, denken wir eigentlich immer nur über Wirkung nach. Nämlich sozusagen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, oft sagen wir ja, okay, wir haben dieses Karma. Das heißt, was wir damit eigentlich meinen ist, wir haben mit bestimmten Resultaten zu kämpfen oder zu leben, ja, von früheren Ursachen. Aber es liegt dann eben daran, ob ich jetzt diese Resultate, die sich manifestieren, vor allem in negativer Form, ob ich diese Resultate im Moment dann wieder zu neuen Ursachen mache, dass das immer so weitergeht. Ja. Das heißt, da kann ich halt eingreifen, selbst bei dickem Karma. Das heißt, ich kann das immer so weitermachen. Oder halt sagen, okay, stopp, jetzt. Ich mache jetzt mal was anderes. Aber klar, es hängt halt, wie gesagt, von den eigenen Gewohnheitsmustern ab und halt auch von der Stärke der Ursachen, die man da früher gesetzt hat. Insofern dauert es dann manchmal etwas. Aber ich denke schon, es ist wichtig halt zu sehen, okay, wo kann ich denn hier eigentlich ansetzen? Nämlich, indem ich die Ursachen, die Wirkungen, die ich jetzt erlebe von früher, dass ich die nicht wieder zu neuen Ursachen mache, dass mir das Gleiche dann später wieder passiert.
Es kam auch leer.
Ja, letztendlich schon, ja. Aber solange ich das nicht erkannt habe, fährt man besser damit, halt mit Ursache und Wirkung zu arbeiten, statt sozusagen sich einzubilden, es ist ja alles leer.
Das ist ja sonst gemein.
Ja.
Ich würde mich total freuen, wenn du morgen irgendwas zu dem Begriff Sankaras im Vergleich zu Leerheit sagen könntest. Wie Sankaras in Bezug zur Leerheit stehen.
Ja, da kommen wir im Laufe des Wochenendes noch drauf, weil der Begriff kommt ja im Herzsutra auch vor.
Mhm.
Ja, das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber kommen wir dann drauf.
Ja, vielleicht noch zwei kurze Anmerkungen. Es wird über das Blau des Himmels viel geredet. Vielleicht wisst ihr das, oder weiß das jemand, wer das Blau kommt? Das kommt jetzt nicht so streck. Das ist der Schmutz in der Atmosphäre. Der durch die Strahlung dann blau ist. Ja, das zweite war, dass kein Satz fehlt im Sutra. Kein Herzsutra.
Das fehlt noch, ja. Das könnte ja der neue Titel sein. Wir rezitieren jetzt nicht, dass kein Herzsutra. Irgendwann wird es dann ein bisschen too much wahrscheinlich. Aber spaßeshalber kann man das ja mal durchexerzieren. Okay.
Alles klar.
Danke fürs Kommen. Und dann, ja, schönen Abend noch und eventuell bis morgen. Oder ansonsten schönes Wochenende.